Sola Scriptura, allein die Heilige Schrift. Liebe Freunde, 50 Jahre her, da hat in einem Seminar in Tübingen der damalige Theologieprofessor Helmut Thielicke uns in einem kleinen Kreis gefragt, warum wird eigentlich jeden Sonntag ein Wort, ein Abschnitt aus der Bibel, der Predigt zugrunde gelegt? Warum nicht ein Dichterwort? Man könnte auch sagen, der Kofi Annan als Generalsekretär der UNO sagt kluge Worte. In der Zeitung sind manchmal Leitartikel mit brennenden Themen. Warum denn immer die Bibel? Und wir kamen uns damals ungeheuer klug vor. Aber uns blieb die Spucke weg. Wir wussten keine Antwort. Und so geht's ja vielen Leuten, die mal zufällig hereingeschneit kommen in die Kirche. Der Onkel aus Karlsruhe, weil jetzt gerade der Patentochter die Konfirmationsbibel ausgeteilt hat. Warum denn über diese alten Urkunden der Christenheit? Habt ihr nichts Aktuelleres? Wissen Sie eine Antwort? Da Thielicke da selber eine Antwort gegeben hat, gesagt, weil die große Menschheitsfrage die Frage nach der Erlösung ist. Und die verlässliche Antwort auf diese Frage nach Erlösung steht in der Bibel. Wir decken diese zentrale Frage unseres Lebens immer wieder zu durch Alltäglichkeiten. Und es ist gut, wenn wir am siebten Tag erinnert werden, die Hauptsache ist, dass ich eine Lösung dieser Frage finde. Wie ich erlöst werde. Die Bibel ist das Dokument Gottes, wie man erlöst werden kann. So haben wir es einst als Konfirmanden gelernt und es ist schade, wenn es heute nicht mehr gelehrt und gelernt wird. Warum bleiben wir der evangelischen Kirche treu, so hieß die Frage, weil uns allein die Heilige Schrift sagt, sola scriptura, allein die Heilige Schrift. Jetzt was? Wie man sich anständig benimmt, wie man sein Geld richtig einteilt. Weil uns allein die Heilige Schrift sagt, wie wir gerettet werden, nämlich allein durch Jesus Christus, allein durch den Glauben an ihn. Allein die Schrift sagt das. Die Bibel erzählt uns im Grunde genommen gar nichts anderes als dieses gewaltige Drama, das selbst das fromme, von Gott auserwählte Volk Israel, das so viel Güte Gottes erfahren hatte, das Gottes Gebote hatte, dem Gott seine Propheten schickte, die Vorbilder hatten, den Samuel und den Mose und die Hanna, die den Gottesdienst hatten und den Tempel, dass dieses Volk immer wieder wie mit tausend Stricken von Gott weggezogen wurde. Die Frage ist nicht, ob wir religiös sein wollen, sondern ob wir bei Gott bleiben können. Und diesem Volk schickt Gott den Erlöser. Der Erlöser wird aus Zion kommen. Dann schickt Gott den, von dem verheißen war, uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns gegeben. Die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Der von sich selbst sagt, ich bin gekommen, nicht, dass ich mir dienen lasse, sondern dass ich diene und gebe mein Leben zur Erlösung für die vielen. Und dass da selbst ein Simon Petrus braucht, der sagt, Herr, vielleicht kannst du dich auf die anderen nicht verlassen, aber ich bin da. Nein, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Uns braucht ein zweifelnder Thomas diese und ein Paulus, der gegen diesen Erlöser Jesus kämpft, eine Erlösung für viele Dinge. Drama der Rettung. Allein die Heilige Schrift. Die Zeugnisse der Philosophen oder Dichter erzählen und geben wieder diesen Schrei nach Erlösung. Wenn Sie mal Zeit haben, moderne Literatur zu lesen, bewegen dieses Schreien nach Erlösung. Erlösung von meinem Selbstsucht, Erlösung vor dem Angst vor dem Sterben, Erlösung vor dem Kleinglauben, ob es Geld reicht, Erlösung vom Hass, Erlösung vom Neid. Das kommt alles in der modernen Literatur vor. Erlösung von der Mordgier, Erlösung vom Unfrieden, Erlösung von der Ungerechtigkeit. Aber das steht allein in der Bibel, dass die Not so groß ist, dass wir uns nicht selbst erlösen können durch ein bisschen guten Willen, sondern dass den Erlöser Jesus braucht. Das steht allein in der Bibel, dass man Jesus als Erlöser braucht, wenn man in den Himmel kommen will. Es gibt viel Besonderes. Pfarrer Hahn hat vorher einiges erwähnt, das meist übersetzte Buch, meist verfolgte Buch. Das Tolle in der Bibel ist ihre prägnante Kürze. Ist schon mal aufgefallen bei den Berichten im Neuen Testament. Da können selbst noch Redakteure von der Bildzeitung was lernen. So, in 2, 3 Sätzen wird das Entscheidende gesagt. Aber das ist nichts Besonderes in der Bibel. Tüchtiger Journalist schafft auch die Kürze, die Prägnanz. Ein Medienmann hat zu mir mal in Schorndorf gesagt, die Bibel ist ja saumäßig interessant. Das ist sie, die Berichte. 2/3 der Bibel sind Berichte, anschauliche Berichte. Interessant, aber das ist nicht das Besondere an der Bibel. Es gibt viel interessante Literatur. Es gibt viel Lebensweisheit in der Bibel, viel Trost. Aber das Besondere an der Bibel, das Einzigartige ist, dass uns allein die Heilige Schrift sagt, wie wir gerettet werden. Ungeheuer aktuell. Jetzt ein 2. Gedanke. Ich muss Sie heute Abend ein bisschen strapazieren, aber steckt so unheimlich viel drin in dem Thema. Die Heilige Schrift allein. Denn sie lässt sich nicht in Einklang bringen mit irgendeinem anderen religiösen Buch der anderen Religion. Die Hindus in Sri Lanka, im ehemaligen Ceylon, heißen die Christen Vedakarar. Das ist eigentlich eine merkwürdige Inkonsequenz. Das heißt, die Leute der Heiligen Schrift, die Christen, Leute der Heiligen Schrift. Inkonsequent deshalb, weil die Hindus ja selber die Veden als heilige Schriften haben. Und das heißt, die Christen, das sind die Leute mit der Heiligen Schrift. Weil sie gemerkt haben, was die haben, wie die auf die Bibel hören, wie die auf die Bibel angewiesen sind, ist nochmal was ganz anderes als wir mit unseren Veden. Gut erkannt, denn wenn man die Bibel vergleicht mit den anderen Heiligen Schriften, ist ein wesentlicher Unterschied. Ich will es gar nicht abwerten, aber Unterschiede. In allen anderen Religionen wird davon ausgegangen, dass Gott oder die letzte Wahrheit ein Stück dieser Welt ist. Die Nation oder ein heiliger Baum oder ein Götterbild. Und allein die Bibel sagt, Gott ist der Schöpfer der Welt und der Richter der Welt. Er steht dieser Welt gegenüber, er ist nicht ein Stück dieser Welt. In allen Religionen wird eigentlich gesagt, die Menschen sind noch keine Engel. Aber tief im Herzen ist doch der gute, liebe, geduldige Rolf Schäffel ganz tief innen drin. Und allein die Bibel sagt, das Dichten und Trachten, das Denken, Überlegen des Menschen ist Böse von Jugend auf. Wenn ihnen Kinder anvertraut sind und die andere sagen, die Besucher, ah, ist das ein liebes Kindle, dann sollen sie mal nachts um zwei kommen, wenn der Kerl schreit, gell? Wie wenn er seine Eltern pausenlos ärgern wollte. Die Bibel sagt, böse von Jugend, aus dem Herzen des Menschen kommen arge Gedanken. In allen Religionen ist wie bei den Dichtern ein Sehnen nach Erlösung, vom irdischen Leben, von dem Getriebenwerden, von den Süchten, Erlösung von der Sinnlosigkeit, Erlösung von der Nichtigkeit. Aber dazu sollen die Gurus und die Medizinmänner helfen durch Rituale und durch Opfer. Allein die Bibel sagt, obwohl in Israel auch geopfert wurde, Opfer gefallen dir nicht. Die einzige Hilfe ist der Erlöser, den Gott sendet. Da werden auch alle Priester, alle Pfarrer in den Hintergrund, auf die kommt es nicht an. Jesus tut's, der Erlöser. In allen Religionen ist eine Erwartung da. Wenn wir zusammenstehen, zusammenhalten, dann muss es doch zu einem gemeinsamen Weltethos kommen. Der Professor Küng in Tübingen, der bemüht sich darum, über die Religion hinweg zu einem gemeinsamen Weltethos, Weltfrieden, Weltgerechtigkeit zu kommen. Und die Bibel sagt, das hat sich unser Gott selber vorbehalten. Siehe, ich mache alles neu. Ein ganz anderes Denken. Und deshalb ist es auch ein bisschen unfair, was heißt ein bisschen, unheimlich unfair gewesen von Mohammed, dass er einzelne Bibelworte, einzelne Bibelgeschichten herausgelöst hat und den Koran hineingenommen hat. Das geht nicht. Viele Christen sagen, da steht ja so viel Schönes, Biblisches drin. Entschuldigung, das ist Diebstahl, Gedankendiebstahl. Die Bibel will das sagen, was sie sagt. Sie will nicht ein Recyclingmaterial sein, das jeder dort gerade verwendet, wo es er haben will. Und deshalb ist auch immer wieder komisch, wenn große Referenten unserer Zeit hier mal ein biblisches Zitat bringen, dort ein biblisches Sprichwort. Man sagt, haha, die bringen sogar biblische Gedanken. Die Bibel ist kein Abfallhaufen, aus dem jeder sich gerade raussucht, was er gerade will. Sondern die Bibel will die Geschichte von der Rettung des Menschen einladend erzählen. Also zweiter Gedanke, die Heilige Schrift allein, kein anderes religiöses Buch kann das bringen, was die Bibel bringt, auch der Menschheit bringt. Die Frage nach der Erlösung wird beantwortet. Dritter Gedanke, da können wir jetzt abendelang zubringen. Die Heilige Schrift allein, denn nur dort kann geistliches Leben wachsen, wo die Bibel ernst genommen wird. So hat es unser früherer Landesbischof Martin Haug 1952 bei der Eröffnung des Stuttgarter Kirchentags hineingerufen in die Menge. Leben kann in der Christenheit nur dort wachsen, wo die Bibel ernst genommen wird. Haug wollte damals einen biblischen Kirchentag haben und die Abendveranstaltungen quer über die ganze Stadt hatten das Thema, mit der Bibel kann man leben, mit der Bibel kann man sterben. Leben kann nur wachsen, wo die Bibel ernst genommen wird. Das lässt sich in der Kirchengeschichte nachweisen. Wir waren zusammen im Remstal, da war bis 1840 grenzenlose Armut und Diebstähle waren Tagesordnung, Trunkenheit, Verwahrlosung der Familien, keine Kinderzucht mehr, Verzweiflung. Und dann heißt es bei den Berichten meiner Vorgänger als Dekane, ein neuer Ton ins Tal gekommen, eine neue Hoffnung ist aufgebrochen. Suppenküchen werden gebaut, die Leute nehmen an der politischen Verantwortung teil, man schaut nach dem Nachbarn, sorgt für die Kranken, es werden Kinderstunden eingerichtet. Und alles geht aus von den kleinen Gruppen, die sich um die Bibel und das Gebet sammeln. Heute würde man sagen, die Stunden, die Gemeinschaften. Ist eine neue Hoffnung ins Tal gekommen. Als ein kritischer Pfarrer den Martin, den Stundenhelder, gefragt hat, wie können Sie denn in der Gemeinschaftsstunde, in der pietistischen, die Bibel auslegen? Sie haben doch gar nicht die Bibel studiert. Hat er gesagt, Herr Pfarrer, wir lesen Gottes Wort und vergleichen damit unser Leben. Und da bleibt ein großer Fehlbetrag und über den Fehlbetrag reden wir. Stimmt, die haben gemerkt, was mal der große Religionsphilosoph Kierkegaard gesagt hat, die Verzweiflung an sich selbst ist der Ausgangspunkt, Gott zu finden. Nicht ich, ich, ich. Mein lieber Gott, ich bin ja gebunden. Ich bin ja im Fehlbetrag, im Minus. Hol mich heraus. Bei August Hermann Franke, dem jungen Vikar, war es so, dass über einen Bibelwort eben klar wurde, war es denn bisher selbst Betrug, selbst Täuschung, Schauspielerei vor mir selbst und vor anderen? Was hat denn Jesus in meinem Leben prägen können? Da, wo es Johannes 20 heißt, dies ist geschrieben, dass ihr glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass ihr durch diesen Glauben das Leben habt. Dazu ist geschrieben. Wo hat denn da etwas in meinem Leben sich verändert? Und da hat ihn Gott so geschüttelt, dass am Schluss der August Hermann Franke raus wurde, der Begründer der Mission in Deutschland, die erste Bibelanstalt gegründet, das Frankische Waisenhaus gegründet, das preußische Schulwesen reformiert, für schwedische Offiziere in der Gefangenschaft in Sibirien gesorgt, mit einer Weltsicht sondersgleichen. Gestern war sogar der Tagesschau, wie in der Frankische Stiftung wieder eine neue Abteilung gegründet wird. Bis heute, 250 Jahre später, ein Vulkan an Kraft durch die Bibel geweckt. Und jetzt müsste ich all das erzählen, aber George, wir haben es erlebt mit unserer Generation. Wir haben Jugendarbeit im Dritten Reich, im Hitlerstaat, keinen Fußball treten dürfen, keine Freizeit machen. Es hieß bloß religiöse Betreuung. Und da waren bloß noch ein paar beieinander. Damals entstand die Bibelarbeit, zu Andachten, die geistlichen Lieder von Riedmüller, der helle Ton als Liederbuch. Und die paar Leute waren nachher die Entscheidenden. Die Seelsorger waren in den Kriegsgefangenenlagern in Jugoslawien, Russland, in Frankreich. Oder die Jugendarbeit nach dem Krieg aufgebaut haben. Ich weiß noch, wie der Evangelist Wilhelm Busch sagte, verglichen mit Naturfreunden und Falken, wir sind doch die Einzigen, die was auf die Theke zu stellen haben. Weil wir geprägt waren durch die Bibel. Da war eine Kraft drin. Könnt ihr jetzt das Ganze auch sagen am Römerbrief? Der ist ja geballte biblische Kost und erzählt im Grunde genommen nur, wie man gerettet werden kann im Glauben an Jesus. Der Augustin als Lebemann, der wahre Religiosität verachtet hat, hört plötzlich die Stimme, nimm und lies. Geht in die Laube und findet ein Buch aufgeschlagen, Bibel, Römer 13. Nicht durch Fressen und Saufen, nicht durch Unzucht und Kammern, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus. Und da ändert sich sein Leben. Und er wird zum Kirchenvater, der unsere ganze westliche Welt bis heute geprägt hat. Als Luther in seinen Gewissenszweifeln war, hat ihm sein Seelsorger Staupitz schließlich gesagt, lies doch die Bibel. Und da stößt er auf dies Wort, der Gerechte wird seines Glaubens leben. Das, was Gott ihm zugeteilt hat, ist Entscheidende. Es gab in Nachkriegszeit viele Gestalten, die auch das öffentliche Leben geprägt haben. Hermann Ehlers, Reinhold von Tatten-Triglaff als Gründer der Kirchentage, Eberhard Müller, Dr. Karrenberg, kamen alle aus der von Karl Heim, Tübingen, gegründeten deutsch-christlichen Studentenvereinigung. Ihre Geschichte hat in einem Buch von Professor Kupisch die Überschrift Studenten entdecken die Bibel. Und da wurden die nicht bloß Leute mit einem engen Horizont, sondern mit einem Welthorizont der Verantwortung. Wer die Bibel ernst nimmt, der erfährt, dass dort Leben wächst. Gott hat eine ganz besondere Kraft in die Bibel hineingelegt. Also die drei Teile, sola scriptura, allein die Heilige Schrift, weil sie allein erzählt, klar macht, wie Gott rettet. Allein die Heilige Schrift, weil sie mit keinem anderen religiösen Buch anderer Weltreligionen zu vergleichen ist, in Einklang zu bringen ist. Die Bibel allein, weil dort Leben wächst, wo man die Bibel ernst nimmt. Jetzt kommt der vierte Teil, und wenn Sie Kraft haben, machen wir weiter noch. Die Heilige Schrift allein, denn Jesus und sein Vater wollen gezielt, vorrangig, fast ausschließlich durch das Wort der prophetischen und apostolischen Zeugen zu uns reden. Die Bibel wie eine Membrane, auch in unseren Handys, modernen Telefon, ist ja ein ganz simples Blechstück drin. Die Membrane, die in Schwingungen gebracht wird. Wie es genau geht, verstehe ich nicht. Aber das Tolle ist doch, wenn man den Telefonhörer hat, dass man so genau die Stimme des Partners hört, dass man sagen kann, du sagst, bist du erkältet heute? Das hört man. Also, da wird durch eine Membrane, die in Schwingung gebracht wird, die Stimme hörbar. Und so will Jesus und sein Vater durch die Stimme der Propheten und Apostel und durch die Stimme Jesu zu uns reden. So hat Jesus gesagt, wer euch hört, der hört mich. Wer mich hört, hört den, der mich gesandt hat. Es gibt bis heute viele Menschen, die sagen, wenn die göttliche Welt mit uns in Verbindung tritt, dann benutzt sie doch prophetische Stimmen, Träume, Visionen, Erscheinungen, Eindrücke. Es ist mir so. Nein, Gott hat das Wort seiner Propheten und Apostel benutzt und will dazu stehen, dass er durch dieses Wort zu uns reden will. Es gibt außerordentliche Erfahrungen. Apostel Paulus wurde auch der Befehl gegeben, nach Mazedonien zu gehen durch eine Vision, durch einen Mann, der ihm erschien. In Korinth wurde er getröstet durch eine Vision und eine Audition. Er hat gehört, schweige nicht, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Was normale ist, und wenn Sie die Paulusbriefe lesen, merken Sie, wie das Wort der Propheten zu ihm geredet hat. Das hat Gott in Schwingungen versetzt. Und da ist ihm eine neue Welt aufgegangen. Immer wieder, wenn er die Propheten zitiert, wird Erlöser aus Zion kommen. Er abwende das gottlose Wesen aus Israel. Es ist auch etwas Besonderes, etwas ganz Außerordentliches. Und ich hoffe, dass Sie es schon erlebt haben und noch oft erleben werden, dass Gott zu Ihrem Gewissen, zu Ihnen ganz persönlich redet. Wenn Sie einen Abschnitt in der Bibel lesen, wenn Sie ein Bibelwort hören, wenn Sie mich fragen, wie war es denn bei dir, so in den letzten Wochen und Monaten, auch der schweren Erkrankung? Es war ein Wort, das sich bei mir eingeprägt hat, tröstlich, wie Christus uns angenommen hat. Jesus nimmt Sünder an. Und die alttestamentliche Geschichte dazu, wie der Jakob sagt, kann mich mein Bruder Esau auch noch annehmen, vielleicht wenn ich große Herden ihm entgegenschicke, wenn ich ihn besänftige in seinem Zorn, ich habe doch sein Leben kaputt gemacht. Und der Esau sagt, nicht nötig, er hat ihn angenommen. Jakob hat gehofft, vielleicht wird er mich annehmen. Da hat Gott zu mir geredet, dass Gott in besonderer Weise Zerschlagene, Unwürdige annimmt. Und das andere Wort, das ist ein Wort, die, die Christus angehören, nicht weil sie fromm sind, sondern weil Jesus sagt hat, komm her. Die, die Christus angehören, selbst im Tod, selbst in der Krankheit. Oh, liebe Freunde, wir reden viel zu viel davon, dass man hoffentlich wieder gesund wird, dass Gott ein Wunder tut. Die Hauptsache ist doch, dass ich ihm angehöre, lebend und sterbend. Wir müssen wieder das Entscheidende gewinnen. Mich hat es getroffen in den letzten Monaten. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Mensch, wie begrenzt ist mein Erkennen, wie wenig an biblischer Erkenntnis habe ich in den 7 Jahrzehnten meines Lebens eingesammelt. Ich lese da mal Bibelabschnitte und komme mir noch ganz besonders vor. Und er will mich hineinführen in die Fülle seiner Erkenntnis, dass uns Zusammenhänge aufgehen. Dass die Seitenstreifen an der Bibel gar nicht ausreichen für alles, was wir uns notieren müssen, an Querverweisen, was uns aufgegangen ist, an Daten, die wir eintragen, an Erkenntnissen, an Worten. Was so Außerordentliches, Bewegendes, wenn Gott zu uns redet. Er will durchs Wort seiner biblischen Zeugen reden, als Membrane, will das lebendig machen. Das komisch wäre, wenn wir noch auf noch Außerordentlicheres warten würden. Das große Geschenk, dass die Bibel nicht bloß ein Buch ist, sondern dass durch dies Buch Gott redet. 2. Timotheus 3. Alle Schrift, damals das Alte Testament gemeint, geschrieben, von Gott durchhaucht, von Gottes Geist durchweht, ist Nütze. Es bringt etwas. Zur Lehre, dass uns Zusammenhänge auf, zur Aufdeckung von Schuld, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, zur Besserung. Allein die Heilige Schrift, weil Jesus und sein Vater durch dies Wort der Apostel und Propheten zu uns reden will. Vor einigen Jahren erschien das Buch von Bilkis Scheik, der Frau eines hohen pakistanischen Ministers. Die hat auch einen Traum gehabt. Ein Traum war eine Flasche edelsten Parfums auf ihrem Nachttisch und als sie aufwachte, hat sie danach geschaut und da lag eine Bibel. Sie hat es von einem Missionar bekommen, als da auf dem Nachttisch versteckt. Und dann hat sie angefangen, der Bibel zu lesen. Dieser Tage höre ich von einem pakistanischen Koranlehrer, den Gott durch Träume gebracht hat, besorgt dir ein Christenbuch, lies drin, ist zum Glauben gekommen. Wenn schon Träume, Visionen, führen sie uns ins Wort hinein, nicht am Wort vorbei oder als Ersatz für das Wort, sondern zum Forschen im Wort, weil Gott in besonderer Weise durch dies Wort reden will. Die Heilige Schrift allein, liebe Freunde, das ist eine Parole, die für uns ganz zentral gilt in unserer Zeit. Denn, wie man so der Umgangssprache sagt, wir haben da unsere Hausaufgaben noch lange nicht gemacht. In Schondorf, als die große Welle der Revolutionsbegeisterung 1848 auch durchs Remstal schwappte, da war ein einfacher Weber, der Christian Rhein, der Stadtpfarrer Frank, der Konfirmator von Gottlieb Daimler, war begeistert. Die neue, das ist eine Auferstehungsgedanke. Gott belebt unsere Nation. Und der Christian Rhein hat gesagt, Ich kann das drauf hineinfahren, auf diese Dinge nicht leiden. Wir haben doch die Hauptsache im Wort von der Versöhnung. Es war ein einfacher Weber, aber der hat es im Gespür gehabt. Mein Vater war 27 Jahre alt. Im Jahr 32. Ich wurde gebeten vom amerikanischen CVJM, deutschsprachigen amerikanischen CVJM, für den Dezember 32 einen Artikel zu schreiben, warum ich Hitler ablehne. Der Artikel ist auch erschienen. Und war der erste Anstoß für elende Einengung des Lebens meines Vaters. Wir als Kinder haben es gar nicht so gespürt. Und hat er nicht gesagt, wegen politischen Gedanken, wegen der Volkswirtschaft, mein Vaters war Volkswirt, hätte sagen können, die ökonomischen Gedanken sind alle Larifari, bringen das Volk in Unglück. Nein, er hat gesagt, Hitler gebärdet sich als ein Brotkönig, als ein vermeintlicher Messias, armes Deutschland. Der hat als 27-jähriger ehemaliger CVJM immer ein Gespür sich geben lassen von der Bibel, wo Wahrheit ist und Unwahrheit. Als ich junger Pfarrer in Ulm war, gab es mal Diskussion im Pfarrkreis, warum eigentlich die württembergische Kirche und die württembergischen Christen nicht so stark wie die fränkischen und bayerischen Christen auf den Nationalsozialismus hereingefallen seien. So war, weiß ich nicht, aber haben sie behauptet, wir seien nicht so anfällig gewesen. Und da hat unser Dekan Dr. Seifert selber, ein Franke, gesagt, weil man in Württemberg bis zur 8. Klasse 438 Sprüche aus dem Spruchbuch gelernt hat. Heute sagt man, man kann doch Konfirmanden das Glaubensbekenntnis, wie bei euch, weiß nicht, aber kann man nicht mehr lernen lassen. Das wäre wie wenn die Eltern sagen, also Englisch und Französisch ist ja wunderbar, aber Vokabeln kann man die Kinder nicht lernen lassen. Das ist zu viel. Wir verlieren jedes geistliche Gespür, und nicht bloß geistliches, sondern auch menschliche Gespür, wenn es nicht mehr durch die Bibel justiert ist, ausgerichtet ist. Zwei Beispiele dafür. Es gibt ja so eine Welle der Betroffenheit wegen der schlimmen Vorgänge vom 11. September. Und ich erwähne es heute Abend, weil man euch in jeder Ansprache den 11. September erwähnen muss, gell? Was sagen wir? Tiefe Betroffenheit, nicht? Die Welt ist nicht mehr dieselbe nach dem 11. September. Entschuldigung. Die Welt ist anders geworden, seitdem Jesus gekommen ist. Der hat gesagt, die Menschen werden verschmachten vor Warten der Dinge, die kommen sollen. Wenn auch die Kräfte der Himmel sich bewegen, nicht bloß zwei Towers da in New York. Wenn die Sterne vom Himmel fallen werden. Ihr Hügel decket uns. Der Jesus hat doch gesagt, dass der Teufel der Fürst dieser Welt ist. Der Böse. Und wir sagen, woher kommt es denn, dass Gott das zulässt? Wir müssen wieder in die Bibel hinein, damit es klar wird, Jesus ist der Stärkere. Aber in dieser Welt ist mehr als der Teufel los. Ganz dämonische Mächte. Lese mal Epheser 6, seid stark in dem Herrn. Wir haben nicht bloß mit Menschen zu kämpfen, sondern mit Mächten, die unter dem Himmel sind. Abgründigen Mächten. Wir müssen mehr in die Bibel hinein, damit wir wieder wissen, wo wir heute stehen, was Gefährdungen sind. Andere Beispiel. Es ist bis in unsere Kirchengemeinden, bis in unsere christlichen Blätter hinein immer wieder die Rede von den abrahamitischen Religionen. Aber jetzt müsste Professor Peter Beierhaus, den wir herzlich grüßen, der müsste jetzt übernehmen. Da wird mit Tremolo in der Stimme gesagt, Im Koran steht auch so viel von Mose und Abraham drin. Das sind auch ganz gute Gedanken. Und Jesus ist sogar Prophet. Und die Juden, was haben die Juden alles Böse getan? Abraham ist unser Vater. Als ob Jesus nicht gesagt hätte, sie sollen den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Heilige Erklärung Jesu. Und wo Jesus bloß ein Prophet unter anderen ist, und wo Jesus nicht der Sohn dieses Vaters ist, da wird er nicht geehrt. Da können wir nicht mitmachen. Ihr habt den Eindruck, wir müssten wieder viel tiefer uns in die Bibel eingraben, das gehört zu unseren Hausaufgaben. Normalerweise waren all unsere Großmütter mehr in der Bibel zu Hause, als wir heute sind. Das kommt, weil unsere Welt gottlos ist. Und wenn wir bloß schon noch gelegentlich in den Gottesdienst gehen oder gelegentlich noch ein Gebet sprechen, denkt man, wir seien super fromm. Wir sind weit abgeschlagen, wenn Sie einmal sehen, in Ostafrika. Peter, wir haben es in Nairobi erlebt, in der First Baptist Church, wie die afrikanischen Christen in ihrer Armut mit einem Schreibblock und mit der Bibel am Abend zu Gottesdienst gehen und mitschreiben im Gottesdienst und aufschlagen die Bibel. Und wir denken, wir würden das Entscheidende mitkriegen, so, nicht? Und wenn uns jemand am Kirchenausgang fragen würde, was war eigentlich heute der Bibeltext, dann hätte man gesagt, es kam irgendwas von Gott vor, gell? Also, Leute, lasst uns wieder mit einem heiligen, na nicht ernst, mit einer ganz großen Freude und Erwartung uns eingraben in die Bibel. Es lohnt sich.